Liebe Brüder und Schwestern, wir haben heute nun bereits den siebten Teil unter der Thematik, was kommen wird, die Endzeitrede unseres Herrn Jesus Christus und die Vorbereitung seiner Gemeinde unter der Überschrift Wachet, denn ihr wisst nicht, wann der Herr kommt. Und das Motto lautet wachsam sein, aber keine Termine berechnen, wird heute ein Schwerpunkt sein. Wachsam sein, aber keine Termine berechnen. Bevor ich zu diesem Thema spreche, ist mir heute noch eine ganz aktuelle Meldung auf den Tisch geflattert, aus dem Faxgerät, die mein Bruder zugeschickt hat, und die will ich euch nicht vorenthalten. Das zeigt, wie weit wir fortgeschritten sind bezüglich der Entstehung der Welteinheitsgesellschaft, Welteinheitswirtschaft, Welteinheitsreligion des Antichristen. Ich lese zunächst einmal ohne Kommentar vor, es stammt aus der Homepage jesus.de, nennt sich die, und die Meldung stammt vom 24. Oktober 2011. Überschrift: Finanzkrise. Vatikan ruft zur Einrichtung einer Weltnotenbank auf. Während die Staats- und Regierungschefs immer neue Rettungspläne schmieden, wartet der Vatikan in der Finanzkrise mit radikalen Vorschlägen auf. Der Vatikan hat eine umfassende Reform der weltweiten Finanzmärkte gefordert. Der päpstliche Rat für Gerechtigkeit und Frieden rief die internationale Gemeinschaft am Montag zur Einrichtung einer Weltnotenbank auf, um die Finanzströme zu regulieren. In einer zunehmend globalisierten Welt sei allein eine Weltautorität kompatibel mit den Bedürfnissen der Menschheit, heißt es in einer Note der Vatikanbehörde. Eine weltweite Wirtschaftsregierung müsse sich von archaischen Kämpfen verabschieden, um Frieden und Sicherheit, Entwicklung sowie freie, stabile und transparente Märkte zu garantieren. Im Hinblick auf eine demokratisch legitimierte Weltautorität, nochmals, eine demokratisch legitimierte Weltautorität, empfiehlt das 41-seitige Dokument eine Stärkung bestehender internationaler Institutionen wie der Europäischen Zentralbank EZB. Ich zitiere immer noch aus dieser Meldung. Die schrittweise Einrichtung einer Weltnotenbank muss nach Auffassung des päpstlichen Rates von den Vereinten Nationen ausgehen. In diesem Zusammenhang müsse die internationale Gemeinschaft jedoch zunächst eine stärkere Fähigkeit zur Annahme bindender Entscheidungen entwickeln. Nochmal, das steht in Gänsefüßchen. Eine stärkere Fähigkeit zur Annahme bindender Entscheidungen entwickeln. Kommentiere es jetzt noch nicht. Ja? Heißt es in der Vatikannote. Institutionen wie der Internationale Währungsfonds, IWF, hätten seit den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts an Bedeutung verloren, sodass sie nicht mehr in der Lage seien, die wachsenden Finanzströme zu kontrollieren, beklagt das Vatikan-Dokument. Zudem mangele es an weltweit gültigen Regeln für die internationalen Märkte. Für eine stärkere Regulierung der internationalen Märkte macht der Vatikan eine Reihe konkreter Vorschläge. Die Einführung einer Finanztransaktionssteuer könnte für mehr Entwicklung sorgen und würde die Bildung weltweiter Reserven ermöglichen, mit denen Krisenländer gestützt und Schulden abgebaut werden können. Der päpstliche Rat für Gerechtigkeit und Frieden dringt darüber hinaus auf eine Kapitalerhöhung der Banken, notfalls auch mit Hilfe öffentlicher Mittel. Als einen der Hauptgründe für die aktuelle Krise nennt die Note das unverhältnismäßige Wachstum der Finanzmärkte im Unterschied zum geschrumpften Wirtschaftswachstum. Und jetzt der letzte Abschnitt, der das Bild jetzt abrundet. Papst Benedikt XVI. Hatte bereits vor 2 Jahren in seiner Sozialenzyklika Caritas in Veritate, auf Deutsch die Liebe in der Wahrheit, zur Gründung einer politischen Weltautorität aufgerufen. Diese sei nötig, um die Weltwirtschaft zu steuern, die von der Krise betroffenen Wirtschaften zu sanieren, einer Verschlimmerung der Krise und sich daraus ergebenden Ungleichgewichten vorzubeugen. Sie sei darüber hinaus erforderlich, um für Frieden und Abrüstung zu sorgen, Ernährungssicherheit und Umweltschutz zu gewährleisten, sowie die Migrationsströme zu regulieren. Zitat Ende. Originalquelle übrigens EPD, Evangelischer Pressedienst, aber veröffentlicht hier im Internet unter jesus.de. Ich lese nur mal zwei Kommentare vor, die Leser dieser Meldung eingetragen haben. Einer schreibt, antichristliche Entwicklung. Letzten Sommer gründete der Vatikan eine eigene Staatsbank. Die Bibel beschreibt in der Offenbarung die Staaten wie Hörner. Ein kleines kommt hervor. Für mich ist das eine eindeutig antichristliche Entwicklung, erschreckend. Jesus hat nie eine Bank gegründet. Er sagte, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und ein anderer hat einen ganz kurzen Kommentar. Der schreibt nur, es ist soweit, komm Herr Jesus. Ja, ich denke, das passt gut. Es gibt keinen Zufall, dass mir das gerade heute zukam, diese Meldung. Das ist jetzt der ideale Einstieg bezüglich des Themas Wachsamkeit. Wir haben ja die letzten Tage schon gehört vom Wort Gottes her, dass der Antichrist genau das braucht, eine Weltautorität. Staaten, die da mitmachen. Die UNO ist eine Vorstufe, der Vatikan, die religiöse Ebene, die dem Weltführer zuarbeitet. Und jetzt das Weltwirtschaftssystem. Ich habe ja, an sich passt das jetzt zur Thematik Teuerung, worüber ich vor einigen Tagen geredet habe. Und ich habe schon immer vermutet, dass diese Wirtschaftskrise künstlich angeheizt wird, um endlich die Weltwährung aufzurichten. Und das ist interessant, dass der Vatikan das jetzt fordert. Und gerade in der Woche, wo am Donnerstag jetzt also in zwei Tagen Assisi 2 stattfindet, mit sämtlichen Konfessionen und Religionen. Also die Zusammenführung der Religionen, die Zusammenführung der Wirtschaftsströme, der Geldströme. Wir wissen nicht, wie lange es noch dauert. Aber, Geschwister, wir wollen keinen Termin berechnen. Aber wir wollen sehr, sehr wachsam sein und bereit sein für die Entrückung, wenn der Herr uns ruft. Wenn auch der Friedensvertrag mit Israel da noch dazukommt, wissen wir, die 7-Jahr-Woche beginnt zu laufen, ja, wenn das auch noch kommen sollte. Ich bin jetzt keiner, der hier apokalyptische Spekulationen und Zeitpunkte nennt, aber die Wachsamkeit sollte da sein. Ich habe heute mit Ulrich Skambax auch telefoniert in dieser Frage. Er meint, es wird nicht so leicht gehen, weil ja nicht alle Staaten das sofort mitmachen. Und hier heißt es ja auch eine schrittweise Vorgehensweise, ja. Man versucht immer mehr Staaten zu gewinnen, aber trotzdem sollten wir wachsam sein. Nun aber zur eigentlichen Thematik heute Abend, aber ich dachte, das kann ich euch nicht vorenthalten. Wer will, kann es sich mal kopieren. Vielleicht könnt ihr euch beim Hausvater melden, ob er ein paar Kopien für die Interessierten machen kann. Wer hat denn schon vom Maya-Kalender gehört? Ist ja in aller Munde, vor allem in esoterischen Zeitschriften. Der Maya-Kalender. Wisst ihr, wann der endet? Der Kalender der Maya, wie die Azteken, ja, in Südamerika, Mittelamerika, diese Urstämme. Der Maya-Kalender endet an der Wintersonnenwende des Jahres 2012. Am 21.12.2012. Und sämtliche esoterischen und New Age-Kreise sagen, da ist das Ende der Welt. Da wird jetzt also Stimmung gemacht. Was sagt aber der Herr Jesus? Er sagt, diesen Vers hat man ja noch ausgelassen und für heute aufgehoben. Er sagt in Matthäus 24, Vers 36, von dem Tage aber und von der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Also lassen wir uns nicht Angst machen durch solche sogar aus okkulten Religionen stammenden Berechnungen. Man kann vielleicht sogar vorsichtig sagen, Jesus kommt ganz bestimmt nicht zu einem Zeitpunkt, den irgendwelche Endzeitsekten ausgerechnet haben, weil es nämlich dann dem widersprechen würde, das weiß niemand. Er kommt dann, wenn ihr es nicht erwartet. Allerdings kann man auch nicht sagen wiederum, ja, an dem Tag kann er nicht kommen, weil es einer berechnet hat. Also wir wollen das einfach offen lassen und alle Zeit bereit sein. Darum geht's. Also ich rechne nicht jetzt mit dem Maya-Kalender irgendwie mit dem Weltende, sondern ich sehe das so, dass der Herr jederzeit kommen kann und zu sich nehmen kann und wir darauf achten sollen, dass wir schon gerettet sind, dass wir in der Arche uns befinden, von der wir gestern auch gehört haben, wo es um die Zeit Noahs ging, und dass wir nicht einmal draußen sind, wenn es heißt, die Tür ist jetzt verschlossen, kann keiner mehr hinein. Werden wir morgen hören, wenn es um die 10 Jungfrauen gehen, die 5 Klugen, die 5 Törichten. Die Tür ward verschlossen. Schrecklich, ja. Was denen gefehlt hat, werden wir dann morgen betrachten. So der Herr will und wir leben. Nun aber lese ich noch die Verse, die wir heute insgesamt betrachten wollen. Wir haben nämlich noch einiges vor und sollen auch noch Fragen beantwortet werden können heute. Aber die meisten haben viel Zeit mitgebracht, die anderen dürfen auch früher gehen. Matthäus 24, Vers 36, Entschuldigung, haben wir gerade gelesen. Und dann hören wir noch ab Vers 42 nochmal bis Ende dieses Kapitels. Darum wachet, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Das sollt ihr aber wissen, wenn ein Hausvater wüsste, zu welcher Stunde in der Nacht der Dieb kommt, so würde er ja wachen und nicht in sein Haus einbrechen lassen. Darum seid auch ihr bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Wer ist nun der treue und kluge Knecht, den der Herr über seine Leute, über sein Gesinde, steht auch hier, gesetzt hat, damit er ihnen zur rechten Zeit zu essen gebe? Selig ist der Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, das tun sieht. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über alle seine Güter setzen. Wenn aber jener als ein böser Knecht in seinem Herzen sagt, mein Herr kommt noch lange nicht, und fängt an, seine Mitknechte zu schlagen, isst und trinkt mit den Betrunkenen, dann wird der Herr dieses Knechts kommen an einem Tage, an dem er es nicht erwartet und zu einer Stunde, die er nicht kennt. Und er wird ihn in Stücke hauen lassen und ihm sein Teil geben bei den Heuchlern. Da wird sein Heulen und Zähneklappern. Wollen wir uns nochmal erheben zum Gebet. Lieber Herr Jesus, wir freuen uns, wenn wir sehen, wie sich dein Wort erfüllt. Und doch sind wir auch schockiert, wenn wir sehen, wie solche Gruppen, die sich Kirchen nennen, hier dem Antichristen zuarbeiten. Aber du hast es vorausgesagt und wir bitten dich, dass du deine kleine Herde der Gläubigen hindurchbringst, bewahrst in deiner Hand und nicht verloren gehen lässt, sondern uns festhältst bis ans Ende. Lass auch diesen Abend dazu dienen, lass uns wachsam sein und Öl in unseren Lampen haben. Amen. Amen. Ich möchte zunächst etwas sagen zu Endzeitberechnungen. Also Bezug nehmend auf den Vers 36 nochmal, wo Jesus sagt, von dem Tag aber von der Stunde weiß niemand. Auch die Engel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Nun, dass die Engel es nicht wissen, ist klar, sie haben keine Allwissenheit wie Gott der Vater. Aber es gab viele Auslegungen, warum der Sohn hier sagt, dass auch er es nicht weiß. Er ist ja Gottes Sohn. Aber die Erklärung steht in Philipper 2. Philipper 2, er verließ praktisch den himmlischen Zustand, kam auf die Erde, entäußerte sich selbst. Er hatte zwar göttliche Eigenschaften behalten, aber er hat sich dem Vater so untergeordnet, dass er nur diese Eigenschaften gebrauchte, die der Vater ihm für diese Zeit verheißen hatte. Dieser Zeitpunkt seiner Wiederkunft, das steht uns nicht zuzuwissen. Und deshalb hat der Sohn auch hier dieses Wissen uns nicht weitergegeben. Und es ist dem Vatergeheimnis Gottes verborgen geblieben. Das ist eine ganz kurze Erklärung zu dieser Stelle. Jesus ist genauso Gottes Sohn oder Gott göttlichen Wesens wie der Vater, aber er ist die zweite Person der Gottheit. Und Vater und Sohn und Heiliger Geist unterscheiden sich jeweils durch ihre Aufgaben. Und der Sohn hatte nicht die Aufgabe, uns den Termin zu verraten, sondern uns zu ermahnen, alle Zeit wachsam zu sein. Deshalb ist dieses im Vatergeheimnis Gottes verborgen geblieben. Nun aber gibt es leider immer wieder Gruppen bei den Sekten, bei den heidnischen Religionen, aber eben leider auch bei Gläubigen, wirklich Gläubigen, denen man auch die Wiedergeburt nicht unbedingt absprechen kann, die alle versucht haben, einen Termin auszurechnen. Ich möchte euch einige Beispiele nennen. Und zwar gemeint ist die Berechnung von Jahreszahlen, manchmal auch Tagen, bis hin zu Stunden sogar, hinsichtlich der Wiederkunft Jesu Christi oder des Weltendes oder der Aufrichtung des tausendjährigen Reiches. Es gibt gewisse Variationen. Jedenfalls wirkt das dann immer sehr sensationell. Bereits jüdische Rabbiner im ersten Jahrhundert nach Christus wandten die Regel an, ein Tag für ein Jahr, gemäß einigen Zahlen im biblischen Buch Daniel. Sie versuchten dadurch, das Kommen des Messias zu berechnen. Auch Joachim von Fiore hat im Mittelalter Berechnungen angestellt. So zählte er zum Beispiel die 1260 Tage in Offenbarung 11, Vers 3 und 12, Vers 6 zum Geburtsjahr Jesu Christi hinzu, machte also Jahre daraus und gelangte dadurch ins Jahr 1260. In diesem solle das Zeitalter des Geistes beginnen. So hat Johann von Fiore gelehrt. Aber wir wissen ja, es war das finsterste Mittelalter in Wirklichkeit. Wenig Geist. Leider haben auch im Pietismus manche dieser Brüder einen Fehler gemacht, zum Beispiel der bekannte württembergische Prälat Johann Albrecht Bengel, nachdem ja das Bengelhaus benannt ist, in dem ich auch gewohnt habe während meines Studiums in Tübingen. Ist ja sehr bekannt, einigen unter uns, nicht? Ehepaar Meier aus Tübingen ist da. Und dieser Prälat Johann Albrecht Bengel, er hat ja die Wiederkunft Christi auf das Jahr 1836 ausgerechnet, durch verschiedene Rechenkunststücke. Auf die Sekten werde ich gleich auch noch eingehen. Aber zunächst einmal, von welchem Grunddatum gehen solche Berechnungen aus? Es gibt verschiedene Daten, von denen die Rechner ausgehen. Obwohl der Herr es ja verboten hat, im Grunde. Ja. Aber sie rechnen halt trotzdem. Das erste Ausgangsdatum ist die Erschaffung der Welt oder auch des ersten Menschenpaares. Aber die Datierung dieser Ereignisse ist sehr ungewiss. Kann man nicht ganz genau feststellen, da in den Stammbäumen, in ersten Buch Mose immer wieder Lücken festzustellen sind, manchmal vom Großvater zum Enkel und so weiter. Und es gibt also keine lückenlose Chronologie, was etwa Richard Wiskin in einem seiner Bücher sehr gut dargestellt hat über die Chronologie der Bibel. Also wir brauchen da gar nicht genau rechnen auf den Tag, wann die Welt geschaffen wurde. Das bleibt spekulativ. Ungefähr wissen wir es natürlich vom Wort Gottes her. Eine andere Ausgangsdatierung ist das Geburtsjahr Jesu Christi, aber auch dieses hat sich infolge der Veränderung des Kalenders und auch aus anderen Gründen lässt sich nicht genau bestimmen. Man nimmt heute an 6 vor Christus ja, als Geburtsjahr, weil diese Kalenderberechnung kam einige Jahrhunderte später und da kann man das nicht mehr so genau feststellen. Ein dritter häufig verwendeter Termin ist die Zerstörung Jerusalems durch den babylonischen Herrscher Nebukadnezar. Nach Aussage der archäologischen und theologischen Forschung fällt diese Eroberung auf das Jahr 587 vor Christus. Und da finden sich noch zahlreiche weitere andere Berechnungen. Bekannt für ihre Rechenleidenschaft wurden die frühen Adventisten und aus diesen gingen ja dann hervor die Zeugen Jehovas. Am Anfang hießen sie einfach Christen oder Bibelforscher dann später und dann später Zeugen Jehovas. Und die Adventisten, der Begründer war ja letztendlich William Miller, ein Amerikaner. Er hat die Wiederkunft Christi für das Jahr 1844 berechnet. Aber vor ihm hatte bereits John Aquila Brown diese Jahreszahl vertreten, in einer viel früher veröffentlichten Schrift. Auf Einzelheiten gehe ich jetzt hier nicht ein. Und wie das berechnet wurde, sie gründen sich vor allem auf Daniel 4, auf die 7 Zeiten, wo der König Nebukadnezar Gras fressen musste. Da heißt es in Daniel 4, Vers 22, man wird dich, Nebukadnezar, aus der Gemeinschaft der Menschen verstoßen und du musst bei den Tieren des Feldes bleiben und man wird dich Gras fressen lassen wie die Rinder und du wirst unter dem Tau des Himmels liegen und nass werden und 7 Zeiten werden über dich ergehen, über Nebukadnezar, bis du erkennst, dass der Höchste Gewalt hat über die Königreiche der Menschen und sie gibt, wem er will. Wenn man das liest, sieht man, das bezieht sich auf Nebukadnezar. Und wahrscheinlich sind es 7 Jahre gewesen, wo er seinen Verstand verloren hat, weil er so hochmütig war und sagte, alles das gehört mir. Ja, alles, ich bin der Herrscher über die ganze Welt. Da hat Gott ihm den Verstand weggenommen. Und da wurde er aufs Vieh erniedrigt. 7 Zeiten dürften hier 7 Jahre sein. Aber sie deuten das anders. Ich will mal nur als Beispiel die Deutung der Zeugen Jehovas nennen, wie sie zum Jahr 1914 kamen für die Aufrichtung des tausendjährigen Friedensreiches. Und zwar, ich zitiere aus ihrer Schrift, Wachturmschrift, Frieden und Sicherheit, wie wirklich zu finden. Da sagen sie, in Offenbarung 11, Vers 2 und 3 wird gezeigt, dass 1260 Tage, 42 Monate oder 3,5 Jahre sind. Ich gebe immer einen Kommentar dazu, soweit richtig. Aber ich sage dazu, ich Lothar Gassmann sage jetzt dazu, ja, dass dadurch, dass es eben genau diese 3 Zeitangaben für den gleichen Zeitraum sind, dass das ganz wörtlich zu nehmen ist. Tage, Monate, Jahre. Aber das lassen die Zeugen Jehovas so jetzt gerade nicht stehen und dadurch kommen sie zu ihrer fehlerhaften Berechnung. Ich zitiere weiter. In Offenbarung 12, Vers 6 und 14 ist von derselben Anzahl, 1260, die Rede. Doch werden sie dort als eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit oder dreieinhalb Zeiten bezeichnet. Jede dieser Zeiten umfasst 360 Tage, also dreieinhalb mal 360 gleich 1260. Ja, soweit auch noch richtig, sage ich jetzt wieder. Ja, aber jetzt kommt der Fehler. Und jetzt behaupten sie, jeder Tag dieser prophetischen Zeiten steht für ein ganzes Jahr. Gemäß dem Grundsatz, ein Tag für ein Jahr. Seht ihr? Und ich sage, gerade weil es immer die gleiche Zeit ist, in drei Maßen, ist es wirklich zu nehmen. Das sind wirklich dreieinhalb Jahre und nicht ein Tag oder 1260 Tage und nicht 1260 Jahre. Versteht ihr? Aber sie machen dann, sie holen irgendwo anders, nämlich von 4. Mose 14, 34 und Hesekiel 4, Vers 6, diesen Grundsatz hier, ein Tag für ein Jahr, was dort eine ganz andere Bedeutung hat vom Zusammenhang her, und behaupten einfach, das wird jetzt umgedeutet für Jahre. Und dann kommen sie mit den sieben Zeiten von Nebukadnezar, obwohl sie sich ja nur auf Nebukadnezar beziehen, und schreiben weiter, ich zitiere, die sieben Zeiten entsprechen daher 2520 Jahren, also 7 mal 360 Jahren. Sieben Zeiten mal 360 Tage gibt dann 2520 Jahre in ihrer Rechnung. Zählen wir vom Herbst des Jahres 607 vor unserer Zeitrechnung an, als das Vorbildkönigreich Gottes in Juda von Babylon gestürzt wurde, so schreiben sie, so bringen uns die 2520 Jahre zum Herbst des Jahres 1914 unserer Zeitrechnung. Peng, ja, da hat man es jetzt dann. Und dann sagen sie noch, das ist das Jahr, in dem Jesus Christus mit dem Königreich der Welt betraut werden sollte. Zitat Ende. Nun, so geschlossen dieses Rechenkunststück auf den ersten Blick erscheinen mag, so gewichtig sind die Einwände, die sich dagegen ergeben. Nur ein paar. Erstens, Jerusalem wurde nicht 607 oder 606 vor Christus von Nebukadnezar zerstört, sondern 587 vor Christus. Also ist das Ausgangsdatum schon mal völlig falsch. Ne? Zweitens, die Deutung der sieben Zeiten in Daniel 4 ist reine Allegorese, bezieht sich auf Nebukadnezar, sind wahrscheinlich sieben Jahre, kann aber nicht einfach vermischt werden mit anderen Stellen und dann die Zeiten in Offenbarung damit gleichgesetzt, die dreieinhalb Zeiten, dann praktisch auch in diesem Zeitraum mit Tagen und Jahren hin und her umgerechnet. Und auch die dreieinhalb Zeiten von Offenbarung 12 sind eben wörtlich so zu nehmen als dreieinhalb Jahre und nicht die 1260 Tage dann in Jahre umzudeuten. Es gibt in der Bibel kein allgemeingültiger Grundsatz, ein Tag für ein Jahr, dass man das für alle Stellen so nehmen dürfte, sondern nur in gewissem Zusammenhang. Auch in 2. Petrus 3, Vers 8, ein Tag vor dem Herrn ist wie 1000 Jahre, gehört dort in den unmittelbaren Kontext, in dem steht, dass man auf die Wiederkunft Jesu warten soll und Geduld haben soll, weil es bei Gott nicht viel Zeit ist, 1000 Jahre ist für ihn wie ein Tag. Aber das heißt nicht, dass man demgemäß jetzt alles da ausrechnen dürfe, wo was von einem Tag steht. Ja, soweit nur ein Beispiel. Ich will euch damit nicht ermüden, wie solche Leute rechnen. Es gibt auch jetzt im Kreis von Alphasöhner-Kreisen hier in Schömberg eine Berechnung auf das Jahr 2021, habe ich gehört, ja, von dem F.H. Bader, glaube ich, heißt er, der die Geschriebene veröffentlicht hat. Lasst euch davon nicht beeindrucken. Das sind alles Dinge, die gegen das Wort Gottes stehen. Der Herr Jesus sagt, und darauf kommen wir jetzt nochmal zurück, ja, Zeit und Stunde weiß niemand. Wachet, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. So auch in Vers 42 und in Apostelgeschichte 1, Vers 6 folgende. Es gebührt euch nicht, das heißt, es steht euch nicht zu, ihr Menschen, ihr kleinen Menschen, Zeitläufe oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis ans Ende der Erde. Das heißt, die Jünger sollen nicht über heilsgeschichtliche Zeitpunkte spekulieren und Berechnungen aufstellen, sondern wachsam sein und in Treue, als treue Knechte, darauf kommen wir noch, ihren Dienst tun, ihr Missionswerk tun, ihr Liebeswerk an den Notleidenden ausüben, bis der Herr kommt. Und dann erst wird Jesus Christus wiederkommen in Herrlichkeit. In dieser Zwischenzeit bis zur Wiederkunft Jesu sollen wir als treue und kluge Knechte wirken. Das lesen wir ja hier dann am Ende dieses Kapitels, wo es um den treuen und klugen Knecht geht. Nicht um den Bösen, der die anderen schlägt oder sich unter die Säufer und Fresser gesellt und nicht mehr für den Herrn arbeitet. Nun möchte ich noch etwas sagen zum Wachsamsein. Immer wieder ruft uns der Herr auf zur Wachsamkeit. Eine Stelle, die wir, denke ich, nicht übergehen können im Zusammenhang, findet sich in Matthäus 26. Wisst ihr, worum es da geht? Matthäus 26, Gethsemane, der Garten Gethsemane. Ich lese mal ab Vers 36, da heißt es, Matthäus 26, ab Vers 36. Da kommt Jesus mit ihnen zu einem Grundstück, das Gethsemane genannt wird. Und er spricht zu den Jüngern, setzt euch hierhin, während ich weggehe und dort bete. Und er nahm Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus mit sich. Und er fing an, betrübt zu werden und ihm graute sehr. Da spricht er zu ihnen, meine Seele ist tief betrübt bis zum Tod. Bleibt hier und wacht mit mir. Wacht mit mir. Es war eine Aufforderung, eine Einladung, vielleicht auch ein Befehl. Ich denke, es war eine zarte Aufforderung, ihn nicht allein zu lassen jetzt in dieser schwersten Stunde vor dem Kreuz. Und er ging ein wenig weiter, warf sich auf sein Angesicht, betete und sprach, mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und er kommt zu den Jüngern und findet sie schlafend. Und spricht zu Petrus, könnt ihr also nicht eine Stunde mit mir wachen? Wachet und betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallet. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Ja, und das geschieht dann wieder, auch beim zweiten Mal und beim dritten Mal sagt er, dass jetzt er ausgeliefert wird, steht auf, lasst uns gehen, siehe, der mich verrät, ist nahe. Das ist Gethsemane, dieser Garten am Kidrontal in der letzten Nacht vor der Kreuzigung. Wachsamkeit gegen die Schwachheit des Fleisches. Wir werden morgen hören, dass alle Jungfrauen eingeschlafen sind, aber die einen hatten noch einen Vorrat an Öl dabei, die anderen nicht. Aber auf den Unterschied kommen wir noch morgen. Dann 1. Petrus 5, Vers 8. Ich gebe jetzt manches frei wieder, ich kann nicht alles aufschlagen. Da heißt es, seid nüchtern und wachsam, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Wachsamkeit gegen den Teufel. Gegen das Fleisch, das schwach ist, und hier gegen den Teufel. Und dann noch das Parallelkapitel. Es gibt zwei Parallelstellen zu Matthäus 24 am Ende hier. Und zwar, es ist interessant, wie viele Gleichnisse der Herr Jesus hier bringt, um uns zur Wachsamkeit einzuladen. Nicht nur eines. Er bringt hier das Gleichnis vom Dieb, vom treuen Knecht, von den Jungfrauen, werden wir morgen hören. Und jetzt lesen wir hier in Markus 13 vom Türhüter. Ich möchte schon einen kurzen Überblick geben über diese Gleichnisse, die alle zur Wachsamkeit einladen. In Markus 13, ab Vers 32 lesen wir, um jenen Tag aber und die Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch nicht der Sohn, sondern nur der Vater. Habt Acht, wachet und betet. Da haben auch wieder wachet und betet, so wie in Gethsemane. Und dann weiter, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Es ist wie bei einem Menschen, der außer Landes reiste, sein Haus verließ und seinen Knechten Vollmacht gab und jedem sein Werk und dem Türhüter befahl, dass er wachen solle. So wacht nun, denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt, am Abend oder zur Mitternacht oder um den Hahnenschrei oder am Morgen, damit er nicht, wenn er unversehens kommt, euch schlafen findet. Was ich aber euch sage, das sage ich allen, wachet. Sagt er also nicht nur den Jüngern damals, sondern ausdrücklich allen, allen Jüngern. Und dann in Lukas 12. Lukas 12, da werden auch etliche Gleichnisse genannt. Ich lese hier noch ab Vers 35. Es wird jetzt einiges mehr heute an Bibelversen, aber es ist doch wichtig. Da steht zunächst Lukas 12, 35, eure Lenden sollen umgürtet sein und eure Lichter brennend. Da haben wir schon die Parallele zum Gleichnis von den 10 Jungfrauen. Die Lenden umgürtet, das heißt, man soll angezogen sein, gehbereit, handlungsbereit, bereit sein für die Entrückung und die Lichter brennend. Was das bedeutet, werde ich morgen sagen. Und da heißt es weiter, und seid Menschen gleich, die ihren Herrn erwarten, wenn er von der Hochzeit aufbrechen wird, damit, wenn er kommt und anklopft, sie ihm sogleich auftun. Also auch hier wieder der Türhüter und die, die im Hause sind, sie sollen sogleich auftun können. Ihr müsst sich vorstellen, der Herr verreist und kommt zurück und ist müde und will gleich ins Haus. Der Herr Jesus vergleicht sich hier mit einem Herrn, der außer Landes reist und dann kommt und dann will er aber eingelassen werden. Eingelassen werden in die Herzen. Das ist nur, wenn wir wachsam sind. Nur dann können wir ihm auftun. Und deshalb weiter, glückselig sind jene Knechte, welche der Herr, wenn er kommt, wachend finden wird. Und jetzt kommt etwas Wunderbares im nächsten Vers, ganz Erstaunliches. Jesus sagt hier nämlich, wahrlich, ich sage euch, er, dieser Herr, der zurückkommt von der Reise, er wird sich schürzen und sie zu Tisch führen und hinzutreten und sie bedienen. Der Herr bedient hier die Knechte, die wach geblieben sind, die gewartet haben auf ihn, die nicht nachlässig wurden. Es gibt eine Parallele zur Zeit des irdischen Herrn Jesus, wo er den Jüngern die Füße wäscht, wo er sich zum Diener macht. Ja. Petrus will es wehren, Herr, tu doch sowas nicht, du bist doch der Herr. Da sagt er, ja, wenn ich das nicht tue, dann habt ihr keine Gemeinschaft mit mir. Am meisten hat er uns gedient, als er sein Leben für uns gelassen hat, als er am Kreuz gestorben ist. Die absolute Erniedrigung des Gottessohnes für uns. Tiefer geht es nicht mehr, bis zu den Verbrechern, bis in den Staub der Erde. Und dann ist er sieghaft auferstanden. Nur durch Leiden geht es zur Herrlichkeit. Nur wenn das Weizenkorn in die Erde fällt und stirbt, wird es Frucht bringen. Das ist immer wieder das geistliche Geheimnis, auch in unserem Leben, auch wenn wir unten sind. Der Herr wird uns wieder aufrichten. Ich habe das auch oft erleben dürfen. Ja, und dann steht in Lukas 12 auch noch die Parallele von dem Dieb und auch vom Haushalter. Deshalb kommen wir jetzt zurück, weil das ja auch parallel ist zu Matthäus 24. Und da lesen wir also vom Dieb. Ja, wieso ein Dieb? Wer ist hier der Dieb in diesem Gleichnis? Da heißt es ja in Vers 43, das sollt ihr aber wissen, wenn ein Hausvater wüsste, zu welcher Stunde in der Nacht der Dieb kommt, so würde er ja wachen und nicht in sein Haus einbrechen lassen. Darum seid auch ihr bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Wer ist also hier verglichen mit dem Dieb? Jesus. Einmal vergleicht er sich mit dem Herrn, der außer Haus geht und dann zurückkommt. Und hier vergleicht er sich mit einem Dieb. Aber der Vergleichspunkt liegt darauf, dass er so überraschend kommt wie ein Dieb. Der Jesus ist kein Dieb. Ja? Man darf die Gleichnisse nicht verdrehen. Sondern er kommt, der Vergleichspunkt, es gibt bei den Gleichnissen immer einen Scopus oder Zielpunkt, einen Vergleichspunkt. Und der Vergleichspunkt liegt einzig und allein darin, dass er so überraschend, so unangekündigt, so schnell auch und plötzlich kommt wie ein Dieb. Habt ihr hier im Haus auch schon Diebe gehabt?
Ja.
Wie oft?
Einmal,
ich weiß noch, wo der Tresor da unten in der Teinach irgendwo gefunden wurde. Ja. Und in Hohegrede, wo ich nächste Woche bin, zu der will, da wird auch oft eingebrochen. Die haben jetzt sogar eine Überwachungskamera aufbauen müssen. Also es ist schlimm, auch in christlichen Häusern, dass da immer mehr eingebrochen wird. Wollen wir auch da beten, um Bewahrung. Aber ich denke, die Angst sitzt in jedem von uns, dass wir uns zu Bett legen und dann ein Dieb vielleicht kommt und einbricht. Meine Frau, wenn ich jetzt verreist bin, weiß ich genau, dann macht sie alle Rollläden noch unten runter, zumindest unten bei der Terrasse. Ist dann doch ein bisschen schwerer und besser zu hören, wenn da einer sich zu schaffen macht dran. Man muss heute wirklich vorsichtig sein. Und je größer auch die wirtschaftliche Not wird, ja, umso mehr muss man nicht rechnen. Aber oft ist es einfach wegen Drogenkonsum und anderen Dingen, dass sie da sich Geld beschaffen. Oder ja, das ist eine große Not. Wir wollen auch für solche Menschen beten, dass sie zur Umkehr finden. Aber der Vergleichspunkt liegt eben hier auf dem Überraschenden. Und dieser Vergleich mit dem Dieb, der findet sich auch noch an anderen Stellen, gerade im Neuen Testament. In 1. Thessalonicher 5, Vers 1 bis 4 lesen wir auch davon. Eine sehr wichtige Stelle, deshalb möchte ich die auch noch zitieren. 1. Thessalonicher 5. Von den Zeiten und Zeitpunkten aber braucht man euch Brüdern nicht zu schreiben. Denn ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn so kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Haben wir es auch wieder. Wenn sie nämlich sagen werden Friede und Sicherheit. Seht ihr, jetzt schließt sich der Kreis. Was stand in diesem Vatikan-Dokument, wo sie jetzt die Weltwährung durchsetzen wollen? Friede und Sicherheit soll damit gefördert werden. Da haben wir es genau. Wenn sie nämlich sagen werden, Friede und Sicherheit, dann wird sie das Verderben plötzlich überfallen, wie die Wehen eine schwangere Frau, und sie werden nicht entfliehen. Ihr aber, Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb überfallen könnte. Ihr alle seid Kinder des Lichts und Kinder des Tages. Eine wichtige Parallelstelle zu Matthäus 24. Genauso auch 2. Petrus 3, Vers 19. Der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb in der Nacht. Dann werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente vor Hitze sich auflösen und die Erde und die Berge, die darauf sind, verbrennen. Das ist dann wirklich, ja, nicht der Weltuntergang, aber die Weltumwandlung dann am Ende, und sie wird dann gereinigt und ins tausendjährige Reich münden. Und dann schließlich, wenn es alles sich auflösen wird und Gott den neuen Himmel, die neue Erde schafft, dann wird das himmlische Jerusalem geschmückt wie eine Braut für ihren Bräutigam vom Himmel herabkommen, und die Heiligen, alle Gläubigen, Wiedergeborenen werden darin sein dürfen. Auch in Offenbarung 3, Vers 3 im Sendschreiben an Sardes lesen wir: Wenn du nicht wachst, komme ich über dich wie ein Dieb. Und schließlich auch in Offenbarung 16, Vers 15: Siehe, ich komme wie ein Dieb, selig der wacht und seine Kleider bewahrt, damit nicht seine Blöße aufgedeckt werde. Nun aber noch zu den letzten Versen in Matthäus 24. Da kommt nochmal etwas anderes gewichtetes Thema, ein anderer Schwerpunkt ins Spiel. Das ist wichtig, nochmal ein ganz anderer Gedanke und Aspekt ist hier mit enthalten. Es geht auch um Wachsamkeit, aber es geht jetzt hier um den Knecht. Interessant ist, dass hier der Gute und der Böse beide als Knecht bezeichnet werden. Ich will jetzt nicht zu viel hineinlegen, aber man kann davon ausgehen, dass das beides Diener Gottes sind, Diener Jesu Christi, aber der eine tut sein Werk gut, der andere tut es schlecht. Ja. Ich möchte es aus Zeitgründen nicht nochmal vorlesen, ihr könnt es ja mitlesen, ab Vers 45. Ich möchte aber die Kennzeichen zunächst des guten Knechtes zusammenfassen und dann die des bösen Knechtes. Und hier geht es also um Diener Gottes, zumindest auch solche, die sich so nennen. Die einen sind es wirklich, die anderen nennen sich so. Der gute Knecht, der gute Diener des Herrn, ist treu und klug. Treu, da steht griechisch pistis, gläubig. Und Glaube und Treue, das ist das gleiche Wort im Griechischen. Glauben und Vertrauen oder treu sein, ja, das ist die Stammwurzel pistis. Der glaubt also wirklich an Gott, an Jesus Christus, und der tut sein Werk. Treu ist also zuverlässig. Der Herr kann sich wirklich auf ihn verlassen. Sind wir auch solche Diener? Muss nicht jetzt jeder ein Verkündiger sein, sondern jeder Christ ist ja ein Diener, hat seine Gaben, die er entfalten kann. Ob es in Werken der praktischen Hilfeleistung ist oder im Chor oder im Putzdienst oder was auch immer. Man kann seine Aufgabe treu tun oder vernachlässigen. Ja. Die Wahl liegt bei uns. Aber das ist ein guter und treuer Knecht, und er ist auch klug. Das heißt, er weiß um die Folgen, wenn er seine Aufgaben nicht richtig ausführt. Dann wird nämlich er abgesetzt werden von seinem Dienst, wird hinausgeworfen, entlassen. Das werden wir beim bösen Knecht dann gleich noch hören. Der gute Knecht aber ist über das Gesinde gesetzt. Der Herr weiß, dass er gut mit den ihm Anvertrauten umgehen wird, dass er ein guter Verwalter seines Besitzes sein wird. Und so soll es auch sein in der Gemeinde, wenn da Diener Gottes sind, die auch als Älteste eine Verantwortung tragen. Die sollen gut die Herde weiden und sie nicht ausbeuten oder misshandeln. Das wird hier deutlich, wenn es heißt, er gibt ihnen zur rechten Zeit zu essen. Essen, das kann eine leibliche Speisung sein, eine Armenspeisung zum Beispiel. Das kann aber auch das Brot des Lebens sein. Ein guter Diener teilt wirklich das Brot des Lebens aus und nichts anderes. Keine Magerkost, ja, auch kein Halbwertkost. Heute hört man ja oft nur noch die eine Seite der biblischen Wahrheit, und die andere Seite, die unangenehm ist, wird weggelassen. gestern Beispiele genannt, wo es über die Evangelikalen ging, was da heute alles verschwiegen wird an biblischen Heilswahrheiten. Der Zorn Gottes, das Gericht, Sünde und Buße und all diese Dinge werden kaum noch erwähnt in vielen Predigten. Aber ein wirklicher guter Knecht, ein Diener des Herrn, der gibt Essen zur rechten Zeit, auch dann, wenn es besonders gebraucht ist, und es wird ja immer gebraucht letztendlich. Aber er weiß auch zur rechten Zeit, das rechte Wort auszuteilen. Er weiß, wie es der Herde geht, welche Botschaft die Gemeinde jetzt braucht. Ich habe schon gestern erwähnt, ich habe auch vor einigen Wochen einmal zwei Bußpredigten in unserer Gemeinde gehalten. Und daraufhin gab es Versöhnung zwischen Brüdern, die schon lange notwendig war. Und so müssen wir einfach auch beten, bei jeder Predigt in einer Gemeinde, Herr, was ist jetzt dran? Was braucht die Gemeinde jetzt? Welches Wort zu welcher Zeit? Die Bußpredigt gilt natürlich auch immer erst zuerst dem Prediger. Ja, ist auch klar, will ich nicht falsch verstanden werden. Und der gute Knecht, der das alles so treu ausführt, er wird auch erhöht werden über alle Güter, so heißt es dann. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über alle seine Güter setzen, wenn er sich bewährt. Er wird auch im Reich Gottes eine gute Stelle einnehmen. Es gibt auch unterschiedliche Stufen, sagt uns die Bibel beim Preisgericht zum Beispiel und an anderen Stellen, 1. Korinther 3 und anderen, dass der eine eben Gold, Silber, Edelsteine auf dem Fundament Jesus Christus baut und der andere nur Holz, Heu oder Stoppeln. Aber unsere Motivation sollte jetzt nicht die Belohnung sein, sondern einfach die Liebe. Darum geht es, die Liebe zu Jesus und die Liebe zum Nächsten. Nicht, dass wir schon wieder in falsches Fahrwasser kommen. Denken wir, sammeln uns jetzt da Leistungen. Das wär völlig gegen die Gnade. Wir werden allein aus Gnaden gerettet, nicht aufgrund unserer Werke. Möchte ich ganz klar betonen. Aber wir dürfen auch treue und fleißige Diener sein, als begnadigte Sünder, treue und fleißige Diener. Keine Nachlässigen. Und das kommt jetzt hier, dieser böse Knecht. Was ist ein böser Knecht? Es gibt auch das Gleichnis vom Schalksknecht. Viele Beispiele auch für böse Knechte. Und hier steht jetzt, wenn aber jener als ein böser Knecht in seinem Herzen sagt, übrigens ist der gleiche hier in diesem Gleichnis, nicht? Einmal handelt er gut und dann böse. Es kann auch passieren, dass jemand dann abfällt von dem guten Stand. Deshalb wollen wir uns nicht überheben. Das kann jedem passieren. Wer steht, sieht zu, dass er nicht falle. Und deshalb, wenn aber jener als ein böser Knecht, also wenn er sich so verändert plötzlich ins Negative, als ein böser Knecht in seinem Herzen sagt, mein Herr kommt noch lange nicht, und fängt an, seine Mitknechte zu schlagen, isst und trinkt mit den Betrunkenen, dann wird der Herr überraschend kommen und ihn bestrafen. So fasse ich jetzt die Folge zusammen. Aber welche Kennzeichen hat dieser böse Knecht? Er rechnet nicht wirklich mit der Wiederkunft Jesu Christi. Er lebt so, als ginge das hier immer so weiter, als müsse er Gott keine Rechenschaft geben. Letztendlich ist er gar nicht wirklich gläubig, wenn man es mal so sehen kann hier. Und er treibt ein heimliches Spiel hinter dem Rücken seines Herrn. Und deshalb wird er auch im letzten Vers, in Vers 51, als Heuchler bezeichnet. Er hat seinen Platz dann bei den Heuchlern. Ist kein wiedergeborener Mensch. Nur einer, der vorgibt, Christ zu sein. Das ist das Schlimmste, was es gibt. Dann lieber offen sagen, ich bin kein Gläubiger, bin Atheist. Ja, da habe ich mehr Respekt, als wenn einer dann nur so tut, als ob. Also, der Herr Jesus sagt auch einmal, wenn ihr doch warm oder kalt werdet, wenn ihr aber lau seid, will ich euch ausspeien aus meinem Munde. So beim Sendschreiben an Laodicea. Ich habe es jetzt frei zitiert. Also, dieser böse Knecht ist ein Heuchler. Und deshalb misshandelt er die Mitknechte. Er nutzt seine Position aus als Machtposition. Ist ein Machtmensch. Und das sieht man auch manchmal in Gemeinden, wenn da Machtmenschen am Ruder sind. Das ist was ganz Schlimmes. Da fehlt die Liebe Christi, da fehlt die Beziehung zum Herrn. Da übt man eine Machtposition auf und herrscht über Seelen. Vergewaltigung der Seelen, das ist was ganz Schlimmes. Ja, wenn es solche Gemeinden sind, dann betet, dass sich das ändert und dass solche Brüder wirklich zur Buße kommen, selber, bevor sie andere kaputt machen mit ihrem Machtstreben. Ein solcher böser Knecht, wenn der an der Spitze ist, ist es ganz schlimm. Er misshandelt dann die anderen, physisch, psychisch, geistlich, vielleicht sogar manchmal körperlich. Gab es auch schon, bis hin zum Kindesmissbrauch. Erstmal so hinter den Türen. Ja. Schlimme Dinge, die man da in den letzten Jahren gehört hat, in verschiedenen Kirchen. Nicht nur die katholische Kirche, es gibt auch an anderen Stellen. Es liegt im menschlichen Herzen das Böse von Jugend auf. Und wir können nur den Herrn bitten, Herr, fege den Sauerteig der Sünde hinaus aus den Herzen, aus den Gemeinden. Erneuere uns Tag für Tag durch deinen Geist und reinige uns durch dein Blut. Dieser Knecht fängt an, seine Mitknechte zu schlagen. Und dann noch schlimmer. Ja, was heißt? Genauso schlimm. Er isst und trinkt mit den Betrunkenen. Das ist das Gegenteil von den guten Eigenschaften eines Ältesten. Er isst und trinkt mit den Betrunkenen. Er bringt Schande auf die Gemeinde, wenn er besoffen, vielleicht sogar auf der Kanzel steht. Man hat schon von solchen Pfarrern gehört, die dann besoffen auf der Kanzel standen. Was für eine Schande. Es steht dann meistens in der Bildzeitung. Nächsten Wochenende oder so. Ne? Ich kaufe mal dieses Schmutzblatt nicht, aber man sieht es dann beim Vorbeilaufen, so an den Kiosken. So Sachen werden dann da groß ausgebreitet. Aber die gerechte Strafe wird ihn ereilen. Der Herr wird kommen an dem Tag, der es nicht erwartet, zu einer Stunde, die er nicht kennt. Er wird ihn in Stücke hauen lassen und ihm sein Teil geben bei den Heuchlern. Da wird sein Heulen und Zähne klappern. Und das heißt eben, in die Verdammnis wird er gelangen. Ja, wir wollen beten, dass sowas uns nicht geschieht, auch in unseren Gemeinden nicht es so weit kommt, sondern dass wir wohlgeordnete Verhältnisse haben dürfen, im Herzen und in der Gemeinde. Reicht die Zeit noch, dass ich dazu noch 3 Bibelstellen auslege? Ich lege keine Steine, ja. Ich möchte es relativ kurz machen. Relativ kurz heißt bei mir immer nicht ganz so lang. Die Bibel ist einfach unausschöpflich. Und wenn man das Wort Gottes so liebt, dann kann man gar nicht anders. Man muss einfach hier im Zusammenhang immer wieder lesen, betend lesen, dass man es auch versteht. Und ich habe mir Zeichen hineingemacht, dass ich es auch schnell finde, aber es klappt leider nicht immer. Aber jetzt habe ich es. Apostelgeschichte 6, Vers 1 bis 7, lese ich jetzt nicht vor aus Zeitgründen. Da werden Diener eingesetzt, Diakone nennt man die heute auch, die Hilfeleistungen bringen sollten bei den Witwen, die nicht versorgt waren. Und sie haben ihren Dienst treu ausführen sollen. Dafür waren sie abgeordnet. Und darunter waren auch Märtyrer, der erste Märtyrer überhaupt, der Stephanus. Das ist eine wichtige Stelle, wenn ihr es mal Zeit habt, lest mal dieses Kapitel Apostelgeschichte 6, hier die Verse 1 bis 7. Dann möchte ich aber doch noch vorlesen, weil das ist doch schon sehr zentral für unser Thema noch, im positiven Sinne. 1. Petrus 5, Vers 1 bis 4. Da geht es nämlich um die guten Knechte. Welche Eigenschaften gute Knechte in der Gemeinde haben sollen. Und hier geht es jetzt eben speziell um die Ältesten. Aber man kann auch das auch, wenn man jetzt kein Ältester in der Gemeinde ist, auch auf sich beziehen, ein Stück weit, ja. Aber die Ältesten haben natürlich eine ganz besondere Verantwortung, damit nicht Schaden und Schande über die Gemeinde sich ausbreiten. 1. Petrus 5, ab Vers 1. Da schreibt der Apostel Petrus: Die Ältesten, die unter euch sind, ermahne ich als Mitältester und Zeuge der Leiden des Christus, aber auch als Teilhaber der Herrlichkeit, die geoffenbart werden soll, hütet die Herde Gottes bei euch, indem ihr nicht gezwungen, sondern freiwillig Aufsicht übt, nicht nach schändlichem Gewinnstreben, sondern mit Hingabe, nicht als solche, die über das ihnen Zugewiesene herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde seid. Dann werdet ihr auch, wenn der oberste Hirte erscheint, den unverweltlichen Ehrenkranz empfangen. Wunderbar, ja. Wir sehen, wie viele Parallelen hier zu Matthäus 24 sich finden. Sie sollen die Herde hüten, das nicht ausbeuten, also gute Hirten sein und keine bösen Mietlinge, die nur das ihr Fett absahen wollen von der Herde, vielleicht sogar finanziell, materiell, sondern sie sollen sie gut hüten und weiden. Nicht gezwungen, sondern freiwillig Aufsicht üben. Also es bringt gar nichts, wenn man jemanden in so einen Dienst zwingt, sondern es muss eine Berufung sein, eine Berufung vom Herrn. Und dann auch Aufsicht üben, damit nicht böse Wölfe eindringen, Irrlehren, Verführer, damit nicht diese die Herde zerreißen. Gibt es heute ja leider immer mehr falsche Christusse, falsche Propheten, Irrlehrer noch und noch, gerade unter der Theologenzunft. Und dann eben, sie sollen nicht herrschen, haben wir gehört, sondern Vorbilder sein. Das ist was ganz anderes. Ein Vorbild wirkt durch seine Autorität, aber es muss nicht autoritär auf die Köpfe hauen. Es ist eine gesunde Autorität und kein ungesunder Autoritarismus oder Totalitarismus oder wie ich es jetzt nennen soll. Ihr versteht vielleicht den Unterschied. Ja, und es wäre hier noch auch noch zu betrachten, aber das lasse ich jetzt aus Zeitgründen weg. 1. Timotheus 3, die Verse 1 bis 13, da werden die ganzen Kriterien aufgezählt für Älteste und Diakone. Es wäre eine eigene Predigt wert, vielleicht eine ganze Bibelwoche. Allein nur diese Kennzeichen für Älteste und Diakone in der Gemeinde. Lest einmal selber, ich werde es jetzt nicht mehr lesen. 1. Timotheus 3, Vers 1 bis 13. Ich möchte auch am Schluss noch etwas vorlesen. Vielleicht kennst du ein oder andere schon, einen Text, der Charles Haddon Spurgeon zugeschrieben wird. Ist nicht ganz sicher, ob es wirklich von ihm stammt, aber es entspricht seinem Stil und seiner Intention. Und zwar ist dieser Text nach seinem Tod aufgetaucht, ich glaube es war im Jahr 1900, ja, in der Zeitschrift The King's Business mit Autorenangabe Charles Haddon Spurgeon. Übersetzt wurde es von Patrick Chui und die Überschrift lautet Schafe weiden oder Böcke belustigen. Wer hat es schon mal gehört, den Text? Das knüpft auch an gestern an, wo ich gegen das Evangelium, gegen das Unterhaltungsevangelium einiges gesagt habe. Und das tun nämlich böse Knechte, solche Dinge. Während gute Knechte das alte Kreuz verkündigen und nicht das neue, verflachte und weltangepasste Kreuz. Das haben wir gestern auch gehört. Also zum Schluss nochmal zum Nachdenken auch einige Sätze hier von Charles Haddon Spurgeon, zumindest wird es ihm zugeschrieben. Schafe weiden oder Böcke belustigen. Er sagt, ein Übel hat sich unter die bekennenden Christen eingeschlichen, so krass und ungehörig, dass die Allerkurzsichtigsten es kaum übersehen können. Während der letzten paar Jahre hat es sich rasant ausgebreitet, wie Sauerteig, der wirkt, bis der ganze Teig durchsäuert ist. Selten hat der Satan den Gemeinden etwas Schlaueres eingeredet, als dass es ein Teil ihres Auftrags sei, den Menschen Unterhaltung zu bieten, um sie gewinnen zu können. Das Zeugnis der Kirche hat sich immer mehr verflacht. Die Puritaner sprachen noch gerade heraus. Dann wurde man gleichgültig und nahm weltliche Einflüsse nicht mehr so tragisch. Bald wurden sie am Rande der Gemeinden toleriert. Heute werden sie offiziell eingesetzt mit dem Argument, dass man so die großen Massen erreichen könne. Aus dem Jahr 1900 stammt dieser Text, ja, bereits. Auch da hat man das schon versucht. Dann geht's weiter. Dem entgegne ich als erstes. Nirgends in der Schrift wird ersichtlich, dass es zu den Aufgaben der christlichen Gemeinde gehöre, den Menschen Unterhaltung anzubieten. Wenn dies zu den geistlichen Werken gehören würde, hätte nicht Christus es erwähnt. Er sagte, geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Markus 16, Vers 15. Das ist deutlich genug. Ebenso deutlich wäre es gewesen, hätte er hinzugefügt, und bietet denen, die das Evangelium nicht mit großem Interesse annehmen, Unterhaltung an. Zitat Ende. Wir finden aber keine solchen Worte. Es scheint, dass er nicht an so etwas dachte. Nehmen wir eine andere Stelle. Er hat die einen gegeben als Apostel und andere als Propheten und andere als Evangelisten und andere als Hirten und Lehrer für das Werk des Dienstes. Epheser 4, 11 folgender. Wo ordnen wir da die Spaßmacher ein? Es gibt ja heute auch schon christliche Clowns, ja, füge ich ja an. Von den Pantomimen und so weiter ganz zu schweigen. Weiter, hier dieser Text. Der Heilige Geist erwähnt sie nicht, die Spaßmacher. Wurden die Propheten verfolgt, weil sie die Zuhörer zum Lachen brachten? Oder weil sie sich weigerten, das zu tun? Waren also keine Spaßmacher, ja. Zweitens, schreibt Spurgeon, das Anbieten von Unterhaltung steht in direktem Gegensatz zur Lehre und zum Leben Christi und all seiner Apostel. Was war die Stellung der Gemeinde gegenüber der Welt? Ihr seid das Salz, Matthäus 5, 13, nicht der Zuckerlutscher. Salz wird abgewiesen und nicht mit Vergnügen geschluckt. Kurz und hart war die Aussage, lasst die Toten ihre Toten begraben. Jesus meinte dies in heiligem Ernst. Hätte Christus mehr heitere und angenehme Elemente in seine Predigten eingebaut, hätte er nicht an Popularität eingebüßt. Ich lese nichts davon, dass er sagte, lauf ihnen nach, Petrus, und sage ihnen, dass wir ab morgen eine neue Art Gottesdienst halten werden. Attraktiv, mit kurzer Predigt. Mit kurzer Predigt. Wir werden dem Volk einen angenehmen Abend bereiten. Sag ihnen, dass sie sich sicher wohlfühlen werden. Schnell, Petrus, wir müssen die Menschen irgendwie herzu bringen. Ausrufezeichen. Ich ergänze mal, das ist ja heute bei Willow Creek, Saddleback, Emerging Church sehr verbreitet. Nun, der Abschluss hier von Spurgeon. Jesus hatte Erbarmen mit den Sündern. Er seufzte und weinte über sie. Aber er versuchte nie, sie zu unterhalten. Vergeblich sucht man in den neutestamentlichen Briefen nach dem Evangelium der Unterhaltung. Die Botschaft lautet, kommt heraus aus der Welt, bleibt draußen und haltet euch rein von ihr. Die ersten Christen hatten ein unendliches Vertrauen in das Evangelium und brauchten keine anderen Waffen. Nachdem Petrus und Johannes wegen ihren öffentlichen Predigten festgenommen worden waren, versammelte sich die Gemeinde zum Gebet, Apostelgeschichte 4. Aber ihre Bitte lautete nicht, Herr, gib deinen Dienern, dass wir durch harmlose und weise durchdachte Unterhaltung diesen Menschen zeigen können, welch fröhliches Volk wir Christen sind. Sie ließen sich nicht davon abhalten, Christus zu verkündigen. Sie hatten keine Zeit, Unterhaltung zu organisieren. Zerstreut durch die Verfolgung gingen sie überall hin und predigten das Evangelium. Sie stellten die Welt auf den Kopf. Das ist der Unterschied zu uns Christen heute. O Herr, säubere die Gemeinde von all der Fäulnis und dem Unsinn, mit dem der Teufel sie beladen hat, und bringe uns zu den Methoden der Apostel zurück. Und dann zuletzt, die christliche Unterhaltung in Anführungsstrichen verfehlt ihren Zweck. Sie richtet unter Jungbekehrten verheerenden Schaden an. Lasst die Sorglosen und Spötter, die Gott danken, dass die Kirche ihnen auf dem halben Weg entgegengekommen ist, aufstehen und Zeugnis geben. Lasst die Schwerbeladenen zu Wort kommen, die durch das sogenannte christliche Konzert Frieden fanden. Lasst die Alkoholiker aufstehen, bei denen das sogenannte christliche Theaterstück den entscheidenden Ausschlag zu ihrer Bekehrung gab. Niemand wird sich erheben. Die Evangelisation durch Unterhaltung führt niemanden zur Bekehrung. Was wir heute brauchen, ist gläubiges Studium des Wortes Gottes, zusammen mit einem ernsthaften geistlichen Leben, wobei das eine aus dem anderen wächst, wie die Frucht aus der Wurzel. Wir brauchen biblische Unterweisung, die unseren Verstand und unsere Herzen so berührt, dass wir entbrennen. Soweit dieser Artikel Schafe weiden oder Böcke belustigen, der Charles Haddon Spurgeon zugeschrieben wird. Ja, wahre Diener verkündigen das Wort Gottes und nichts als das Wort, und machen auch das Wort nicht irgendwie lächerlich durch verfälschte Bibeln oder andere Dinge, sondern sie wollen es treu weitergeben, ohne eigene Zusätze oder Abstriche. Das wird uns auch am Ende der Bibel immer wieder warnend vor Augen gehalten, dass wir nichts hinzufügen und nichts hinwegtun dürfen. Allerdings in die Gegenwart hinein predigen, wenn wir die Zeitentwicklung beobachten, das hat uns der Herr sogar aufgetragen, ja, prüfet die Geister, ob sie von Gott sind, denn es sind viele falsche Propheten ausgegangen in die Welt. Und seid wachsam, denn ihr wisst nicht, wann der Herr kommen wird. Amen. Wir wollen uns erheben zum Gebet. Lieber Herr Jesus, wir möchten dich bitten, dass du wieder vermehrt Knechte in deinen Weinberg schickst, die dich über alles lieben und die nicht dem Zeitgeist sich unterwerfen. Lass auch uns solche Diener sein, Herr. Reinige uns von allen Schlacken des Zeitgeistes, die auch uns immer wieder angreifen wollen. Schenk deiner Gemeinde noch einmal Erweckung und Bekehrung und Wiedergeburt vielen, die darin sind. Und hilf allen, die in einer Gespaltenheit leben, die Heuchler sind, dass sie doch wirklich die Liebe zu dir sich schenken lassen und ganz hingegebene Kinder werden und nicht lau sind, sondern brennend für dich. Lass auch diesen Abend dazu dienen. Lob und Preis sei dir, Herr Jesus Christus, gekreuzigter und auferstandener Herr. Amen.